Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Wir sind heute im Teil 4 unserer Serie und ich muss Folgendes gestehen. Am Dienstag im Büro habe ich mit dem Eike Kapitel 4 zusammengelesen und habe gedacht, können wir ein bisschen schummeln? Vielleicht ist das ein bisschen schwierig, irgendwie verstehe ich das Kapitel nicht. Lass uns doch einmal mit 5 weitermachen. Aber ich habe mir die Challenge gegeben und habe mich mit dem Kapitel 4 auseinandergesetzt. Aber ihr hättet unsere Gesichter mal sehen müssen, als wir es gelesen haben. War so, okay, jede Menge Fragezeichen. Und mein Ziel ist, dass wenn wir jetzt gleich mal reinschauen in das Kapitel, dass wir nicht jede Menge Fragezeichen haben. Aber bevor wir anfangen, Lennon und Angeline, schön, dass ihr da seid. Fantastisch, aus Berlin, gute Freunde. Könnt gerne einen Applaus geben. War jetzt ganz lange in Australien gewesen, für ein halbes Jahr oder irgendwie sowas, ne? Und jetzt wieder in Deutschland. Und Berlin ist schön, Düsseldorf ist schöner. Wenn du das erste Mal da bist, jedes Jahr haben wir einmal im Jahr eine Serie über ein Buch in der Bibel. Weil das Ziel ist, dass wir nicht irgendwie nur Predigtserien haben zu Themen. Wir hatten eine Beziehungsserie oder Frischer Wind. Also wir haben manchmal Serien zu bestimmten Themen. Und mein Ziel ist, jedes Jahr mindestens einmal im Jahr ein Buch der Bibel gemeinsam als Kirche durchzulesen und tiefer einfach einzusteigen, um mehr davon zu erfahren. Und die meisten Briefe im Neuen Testament wurden vom Apostel Paulus geschrieben. Und diese Briefe waren oft an ganze Kirchen geschrieben. Einige Briefe sind auch an einzelne Pastoren geschrieben, um sie zu ermutigen. Und alles an die Gemeinden, die Paulus einmal gestartet hatte. Also Paulus, Apostel heißt, dass er nicht einfach nur ein Pastor war in einer Kirche, sondern dass er rumgereist ist und verschiedene Kirchen gestartet hat. Nachdem die Kirche gestartet hatte, hat er Leiter und Pastoren eingesetzt und hat sich weiter in die nächste Stadt gemacht, wo es noch keine Kirche gab, und eine nächste Kirche zu starten. Und um in diesen Kirchen weiter mit ihnen in Kontakt zu bleiben, schrieb er also diese Briefe, um die Leute zu ermutigen. Und der Galaterbrief ist an eine Gruppe von Kirchen in Galatien, in der heutigen Türkei, geschrieben. Und das ist die Art und Weise, wie er versucht hat, neue Menschen zu erreichen mit der guten Botschaft von Jesus Christus. Und hier war es so in Galatien, nachdem Paulus die Gemeinde verlassen hatte und weitergezogen ist, passierte Folgendes, dass Judaisten kamen, und Judaisten waren Christen, die vorher Juden waren und kamen in diese Gemeinde, und Judaisten waren diejenigen, die gesagt haben, okay, wir sind Christen, aber die Gesetze des Alten Testamentes gelten immer noch für uns. Und so kamen sie in die Gemeinde und sagten, hey, Hammer, dass ihr jetzt zu Jesus Christus gefunden habt und den Weg mit Jesus geht, aber um richtig gute Christen zu sein, gibt es noch einige Gesetze aus dem Testament, aus dem Alten Testament, die auf jeden Fall befolgen musst. Und der Schwerpunkt damals bei den Judaisten war die Beschneidung. Und gerade alle Männer waren so, okay, Jesus eine Sache, Beschneidung eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und Paulus kriegt das Ganze mit und regt sich tierisch auf, wo er sagt, hey, das kann doch gar nicht wahr sein. Hier ist ein falsches Evangelium, was verkündet wird. Und da war es, im Kapitel 1 haben wir uns angeschaut, dass es zwei verschiedene Evangelien gibt. Sein Evangelium ist das, was Christus für uns getan hat, und das andere Evangelium, was ich für Gott tun muss. Also das eine ist, Gott hat mir etwas geschenkt, das andere ist, ich muss mir irgendwas verdienen. In Kapitel 2 haben wir uns angeschaut, dass es oft passieren kann, dass wir von der falschen Seite des Pferdes runterfallen, dass wir irgendwie gut anfangen, aber dann doch irgendwie versuchen, unseren Glauben doch wieder zu erarbeiten. Und wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, einige Dinge ans Kreuz zu bringen und was das bedeutet. Letzte Woche, Kapitel 3, ging es um die Gnade Gottes, ein freies Geschenk, was Gott uns gibt. Und Gnade ist das Benzin für unsere Nachfolge von Jesus. Und jetzt im Kapitel 4 geht es um einen Gedanken, und zwar ein Gedanke, der wie ein Kleber, wie ein Komponentenkleber zwei Dinge zusammenbringt. Und zwar ist das der Gedanke von Beziehung. Und er sagt, bei all dem, was es gibt, wir haben Gott, wir haben den Menschen, und das, was uns zusammenbringt, was Gott und den Menschen zusammenbringt, ist Beziehung. Und er benutzt das Bild in diesem Kapitel der Sohnschaft, dass du in Beziehung zu Gott lebst. Und nur wenn wir diese Komponente haben in unserem christlichen Glauben, wird es auch wirklich gut funktionieren. Und wenn es eine Botschaft gibt, die fundamental ist, ist es diese Botschaft, dass Gott an einer Beziehung zu uns interessiert ist. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn Gott irgendwie jemanden gebraucht hätte, der für ihn arbeitet, er hätte die Engel nehmen können, weil die Engel, sagt die Bibel, sind dienstbare Geister. Aber Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und deswegen bringt er hier das ganze Thema von Beziehung nochmal rein. Und Gott wollte nicht einfach deine Religion sein, sondern er wollte in Beziehung zu dir leben. Und bevor wir starten, der Begriff, den Paulus hier benutzt, ist das Wort Sohnschaft. Und für alle Frauen, die sich irgendwie ausgeschlossen und diskriminiert fühlen, entspannt euch, alles in Ordnung. Galater 3, Vers 26 sagt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Und jetzt sagst du ja schon wieder Sohn, aber ich bin doch eine Frau. Alles in Ordnung. Das ist ein Bild, das Bild steht für Beziehung. Und einfach nur, dass ihr es wisst, die Bibel spricht auch davon, dass wir die Braut Christi sind. Und da steht jetzt nicht Bräutigam, also ich, obwohl ich ein Mann bin, bin die Braut Christi. Manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, deswegen ist mein Ziel, das irgendwie runterzubrechen. Das heißt, wir sprechen über Sohnschaft und das heißt nicht, dass Frauen jetzt ausgeschlossen sind, sondern es spricht davon Sohnschaft als Bild von Beziehung und Gemeinschaft. Und das ist das, was er hier in den Vordergrund stellt. Aber bevor wir in das Kapitel 4 einsteigen, lass uns noch kurz beten, dass ihr nicht so wie ich am Dienstag da sitzt und denkt, was um alles in der Welt soll uns dieses Kapitel sagen, okay? Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und ich bete, dass du diese Verse, die wir lesen, dass du sie lebendig für uns machst. Und dass es Dinge sind, die unser Leben zu uns sprechen, unser Leben verändern. Und Gott, wir wollen unseren Fokus auf dich setzen und wollen alle Ablenkung zur Seite tun. Und ich danke dir, dass wir sehen werden, wie wir ermutigt und erfrischt aus diesem Gottesdienst rausgehen werden. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Super. Dann lass uns mal einsteigen. Galater 4. Und ich fange mal ab Vers 4 an. Ihr habt in dem Booklet, habt ihr die Verse auch stehen. Und hier heißt es, Paulus schreibt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also hier ist eine Veränderung. Wir waren unter dem Gesetz. Das ist alles, was er die ganzen Kapitel vorbeschreibt. Und jetzt haben wir Sohnschaft empfangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft, aber Vater. Und was er hier beschreibt, ist eigentlich etwas Übernatürliches, was in unserem Leben passiert. Gott nimmt uns an, eine geistliche Adoption. Gott sagt, hey, ich möchte nicht länger nur, dass ich euer Herr bin, sondern ich möchte euer Vater sein. Ihr sollt meine Söhne sein. Es gibt also, die Bibel spricht von einem Geist der Sohnschaft, den wir in unserem Leben empfangen können. Also Glaube ist mehr als einfach nur eine Ideologie, eine Idee oder Glaubensgrundsätze, sondern etwas, was unser Herz verändert. Und mein Gebet ist, dass etwas heute Morgen in unserem Herz verändert wird, dass wir neu kennenlernen, was Gott sich eigentlich für uns gewünscht hat. Und dein Bezug zu Gott sollte nämlich nicht über Religion bestehen, sondern dein Bezug zu Gott sollte über Beziehung bestehen, was ein komplett anderes Konzept ist. Um das darzustellen und dieses Bild zu benutzen, wenn ihr weiterliest, er spricht immer wieder von dem Sklaven und er spricht von dem Sohn, möchte ich kurz den Unterschied darstellen. Was ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und was ist der Unterschied zwischen einem Sohn? Wenn du ein Sklave bist, hast du einen Meister. Ich muss mich demütigen, ich muss auf die Knie fallen, er ist der Meister und ich bin ein armes Würstchen. Es gibt eine relativ große Kirche in Mexiko und da ist es so, dass die Leute, wenn sie zum Gottesdienst kommen, sich auf die Knie zu Hause hinknien. Sie gehen aus dem Haus, gehen auf die Knie und robben auf den Knien in die Kirche. Und wenn du das mal ein paar hundert Meter machst, irgendwann werden deine Knie anfangen zu bluten und du siehst vor dieser Kirche diese Blutspuren von Leuten, die da reingekrochen sind. Das ist es, wenn Gott der Meister ist und ich bin der Sklave. Ich habe es nicht verdient, ich bin so ein armes Würstchen und auch du Gott, du bist so heilig und ich habe es nicht verdient. Und so leben einige Leute ihren Glauben, aber das ist nicht den Geist, den Gott uns geben wollte. Denn die Bibel sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, weil das ist oft, ich komme Gott, weil er ist der Meister, ich habe Angst vor ihm. Und Gott sagt, aber das ist nicht das, was ich möchte, sondern Gott möchte uns einen Geist der Liebe schenken. Wir sind seine Söhne, das heißt, der Sohn hat einen Vater. Der Sohn hat einen Vater. Das heißt, ich darf zu Gott kommen, wie ein Kind zu seinem Vater kommt. Und wir haben manchmal so ein komisches Bild von Gott, dass er irgendwie so der harte und böse Mann da im Himmel ist. Aber wir lesen in der Bibel, dass die Jünger die Kinder von ihm halten mussten. Und stell dir einfach nur vor, wohin gehen Kinder? Kinder werden nicht dahin gehen zu den Leuten, die griesgrämig dashauen. Ja, hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Die wollen nicht da sein. Kinder sind da, wo Leute lachen, wo es fröhlich ist. Da wollen Kinder sein. Und das muss scheinbar bei Jesus gewesen sein, weil die Jünger Schwierigkeiten hatten, die ganzen Kinder wegzubekommen. Nein, Jesus braucht jetzt Pause, geht mal weg. Ich weiß nicht, vielleicht hat Jesus ständig Süßigkeiten irgendwie bei sich gehabt, um die Kinder anzulocken, aber irgendwie war er ein Kindermagnet. Es war Spaß, bei ihm zu sein. Jesus hat ein Bild von dem Vater gegeben. Es war schön, bei ihm zu sein. Römer 8 sagt Folgendes, Römer 8, Vers 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und du erkennst, ob du einen Glauben als Sklave lebst, wenn du Angst vor Gott hast. Denk mal darüber nach. Was ist deine erste Emotion, die du Gott gegenüber hast? Ist es Angst oder ist es Liebe? Als ich mich entschieden habe, Jesus Christus nachzufolgen, war die erste Entscheidung aus Angst. Meine Eltern haben Nachrichten geguckt und da kamen die ganzen Katastrophen und hier ist irgendwie ein Krieg und da ist irgendwie ein Erdbeben. Und dann sagten sie, oh, Jesus kommt bald wieder. Ich so, oh, Jesus kommt bald wieder, oh, Endzeit, oh, Panik. Ich so, oh, ich möchte in den Himmel kommen, weil ich hatte Angst, nicht in den Himmel zu kommen. Und aus Angst vor der Hölle habe ich die Entscheidung getroffen, ja, ich möchte auch hier diesen Jesus haben. Aber Angst, die Motivation hält nicht. Angst ist ein schlechter Berater. Das, was mein Leben verändert hat, ist, als ich gemerkt habe, dass Gott mich von ganzem Herzen liebt. Dass Gott nicht nur mein Herr ist, sondern Gott ist in erster Linie mein Vater. Und du erkennst es auch, wie du mit ihm sprichst. In der aramäischen Sprache war dieses Wort aber etwas ganz Außergewöhnliches, weil dieses Wort aber war etwas sehr Intimes, sehr Persönliches. Das Wort aber Vater bedeutet eigentlich so wie Papa oder Papi. Und das ist, wie wir zu ihm kommen sollten. Wir sollen sagen, Papa, Vater im Himmel. Und du erkennst an der Art, wie Leute jemanden ansprechen, was für eine Beziehung sie zu ihm haben. Wenn meine Kinder zu mir kommen, sagen meine Kinder nicht, Herr Dahms, wann essen wir Abendbrot? Sie sagen auch nicht zu mir, Pastor Stefan. Sagen sie auch nicht, Pastor Stefan, wann gibt's Abendbrot? Das ist nicht das, was sie sagen. Auch ich finde es komisch, wenn meine Kinder zu mir Stefan sagen. Also meine Frau und ich haben gemerkt, wir reden uns immer mit Vornamen an. Das ist Jesse und ich bin Stefan. Aber dann haben wir gemerkt, dass unsere Kinder uns auch so angesprochen haben. Und wo ich gemerkt habe, nee, das will ich gar nicht. Ich will nicht Stefan sein, sondern für dich will ich Papa sein. Deswegen, wenn sie mit mir sprechen, werden sie Papa sagen. Wenn du zu mir kommst und zu mir Papa sagst, dann ist irgendetwas komisch. Okay, diese Beziehung haben wir nicht. Aber das ist das, was Gott uns mit auf den Weg gibt und was Paulus uns hier schreibt, dass unsere Herangehensweise etwas sehr, sehr Persönliches ist, etwas Exklusives ist. Papa dürfen nur meine Kinder zu mir sagen. Es ist was sehr Nahes und das ist das, was Gott uns hier mit auf den Weg gibt. Aber du erkennst daran, wie du jemanden bezeichnest, was für eine Beziehung du zu ihm hast. Deswegen überleg einmal kurz, wie du betest und wie du in deinen Gebeten Gott bezeichnest. Ob du immer von Herr, oh Vater, Herr im Himmel und du König aller Könige, hast du irgendwann schon mal das Wort Vater benutzt? Jesus sagt uns, wir sollen beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, der Bezug zu unserem Vater. Und deswegen möchte ich euch alle ermutigen, lasst uns anfangen, eine persönliche Beziehung zu Gott zu lernen, ihn anzusprechen im Gebet und sagen, Papa, schön, dass du immer bei mir bist. Und vielleicht fühlt sich das am Anfang komisch an, oh, Papa im Himmel, oh. Aber lern es einfach, weil das ist der Herzensschlag Gottes. Die Art, wie du jemanden nennst, zeigt, wie tief deine Beziehung zu ihm ist. Das nächste ist, der Sklave ist ein Angestellter, okay? Ich will gar nicht hier sein, ich muss hier sein und ich muss hier arbeiten. Der Sklave ist ein Angestellter und vielleicht warst du schon mal in einem Restaurant und hast genau das erlebt. Da war irgendein Angestellter und du hast gemerkt, dem gehört das Ding hier nicht, weil so wie der arbeitet, ist er überhaupt nicht motiviert. Ich muss 10 Minuten warten, bis ich meine Bestellung aufgeben kann. Der Tisch ist dreckig, der Service ist eine Katastrophe. So wie der mit mir spricht, ist eine ungemeine Frechheit. Das passt hier irgendwie nicht. Wenn das sein Laden wäre, würde er sich ganz anders verhalten. Weil er wird sich wünschen, dass ich hier bleibe. Er wird sich wünschen, dass ich mich wohlfühle, weil er weiß, mit meinem Geld bezahlt er das ganze Ding. Weil wenn ich angestellt bin, ist mir doch egal, wer hier was bezahlt, weil da ist ja irgendein Chef, der mir das Geld gibt und mir ist es wurscht. Mir ist es schon passiert mit meiner Frau, dass wir in einem Restaurant waren und wir sind wieder rausgegangen, weil niemand da war, der sich um uns gekümmert hat. Und so ist es auch, der Sklave hält nur das Nötigste, nur was irgendwie zu tun ist. Und so ist es, wie einige Leute ihren Glauben leben. Wenn du einen Glauben nicht zu deiner Familienangelegenheit machst, dann wird es irgendwie immer eine Pflicht für dich werden. Der Sohn ist sein Erbe. Er macht es zu seiner Sache. Auch wenn ich alles noch nicht habe, aber ich weiß, irgendwann gehört mir das Ganze. Es ist meine Angelegenheit. Ich arbeite nicht für Gott, ich arbeite mit Gott. Es ist etwas Persönliches. Und das ist das, was ich immer in unserem Expeditionskurs mit reinbringe. Wenn Leute sagen, ja okay, coole Kirche, würde gerne irgendwie dabei sein und so. Was ich den Leuten sage, mach es zu deiner Sache. Das heißt, es ist nicht einfach nur, ja, ich gehe in die Kirche, sondern ich gehe in meine Kirche. Und du wirst merken, wie du Dinge anders behandelst. So wie du die Stühle hier behandelst, ah, das sind irgendwelche Stühle und hier ein bisschen Kaugummi drunter. Nein, das sind meine Stühle, weil das ist meine Kirche. Oder wenn du hier hinkommst und feststellst, da steht irgendeiner in der Ecke, mit dem keiner spricht. Ja, hoffentlich ist das Begrüßungsteam gut aufgestellt, dass sie jetzt endlich mal mit dem sprechen. Nein, nein, es ist meine Kirche, also es ist mein Gast, also werde ich hingehen. Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Mach es zu deinem. Römer 8, Vers 17 sagt, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. In Gottes Vorstellung möchte er mit Christus uns alles geben. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch den Punkt deutlich machen? Und das ist relativ einfach, weil Leute sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich so ein guter Christ bin und ich weiß nicht, ob ich so das alles so hinkriege. Und jemand hat mir Folgendes erzählt. Der Unterschied zwischen einem Erben und einem Sklaven ist Folgendes. Wenn du einen Hundebesitzer hast, also wenn du einen Hund hast und ein Kind hast, kann es so sein, dass dein Hund sich besser benimmt als dein Kind. Weil dein Hund kommt, wenn du sagst, komm. Dein Hund geht, wenn du sagst, lauf und hol. Dein Kind macht es sehr oft nicht. Aber wenn du überlegst, wer wird irgendwann all das erben? Auch wenn dein Kind nicht alles richtig macht, der alles erben wird, ist dein Sohn und nicht dein Hund. Und deswegen ist mein Ding, ich bin nicht unter dem Druck, dass ich alles richtig machen muss, um Gottes Gnade und Güte zu verdienen. Hoffentlich wird Gott mich irgendwann segnen. Sondern ich weiß, auch wenn ich mal daneben liege, die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Ich weiß, auch wenn ich versage, ich falle nie aus der Liebe Gottes, weil ich weiß, ich werde erben, er wird mich segnen, er ist für mich und ich muss keine Angst haben. Ich bin kein Hund, dem man irgendwas sagen muss. Ich bin kein Sklave, sondern ich bin Sohn. Und Gott möchte uns segnen. Gott hat gute Gedanken für unser Leben. Und er möchte uns segnen. Nicht nur, dass es uns gut geht, sondern dass wir diesen Segen weiter fließen lassen. Und deswegen bete ich, dass Gott diese Kirche segnet, weil ich möchte gesegnet sein, um ein Segen zu sein für andere Leute, dass wir einen Unterschied machen können mit dem Gott uns anvertraut. Und letzte Woche haben wir über das Thema Gnade gesprochen und einige haben gesagt, okay, das ist irgendwie, das kann doch gar nicht so einfach sein, der christliche Glaube. Aber Gnade ist ein Geschenk und trotzdem gehen wir immer wieder zurück und denken, okay, was muss ich jetzt hier leisten? Was ist irgendwie der Catch? Was kommt auf mich zu? Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir die Reihenfolge verstehen. Schaut euch mal folgenden Vers an, Philipper 2. Philipper 2 ist ein Vers, der mich früher tierisch aufgeregt hat. Philipper 2, Vers 12, hier heißt es, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Siehst du, Stefan, siehst du, hier mit Furcht und Zittern. Ich muss Angst haben vor Gott. Aber dann haben wir Vers 13 vergessen, weil hier geht es weiter. Und doch ist es Gott alleine, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Und die Reihenfolge ist, woher kommt es? Die Reihenfolge ist, als erstes schenkt Gott mir seine Gnade und er schenkt mir seinen Willen und Kraft und es liegt nicht daran, wie gut oder wie schlecht ich bin und deswegen möchte ich mein Bestes geben und wirklich ihm nachzufolgen, um ihm zu gefallen. Arbeite nicht hart für deine Errettung ist ein Geschenk Gottes, sondern lass Gott in dir arbeiten. Gott möchte durch seine Gnade in dir arbeiten und dein Leben verändern. Und du wirst erleben, dass etwas in dir sich verändert. Und der nächste Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Sohn ist, der Sklave wird von der Pflicht angetrieben. Der Sklave wird von der Pflicht angetrieben. Okay, das muss ich noch machen, das muss ich machen. Hier ist meine Liste, was ich heute alles zu erledigen habe. Und das, was passiert ist, dass wir oft anfangen, uns zu beschweren. So, oh, jetzt muss ich das noch machen, muss den Müll noch rausbringen. Hey, wir waren früher 7 Jungs zu Hause, jeder hatte eine Aufgabe. Und ich hatte nicht viel zu tun. Meine Aufgabe war, die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Aber wie ich es gehasst habe, schon wieder die Spülmaschine ausgeräumt. Kann ich mal irgendwie, hey, wir sind 7 Jungs zu Hause, wie muss ich ausgerechnet die Spülmaschine aus? Und so war mein Leben. Und oft ist es so, dass wir so unseren christlichen Glauben leben. Ah, Kleingruppe, oh, jetzt muss ich dann wieder noch in einer Woche, schon so voll, ich habe gar keinen Bock dazu. Und dann geht es um die Kollekte, oh, jetzt bin ich schon extra hingekommen, jetzt wollen die noch was, dass ich hier irgendwie in den Eimer reinwerfe. Und jetzt hat irgendwas von Teams gesagt, komm in ein Team rein. Boah, habe ich nicht schon genug gemacht, soll ich noch hier arbeiten? Ich arbeite die ganze Woche. Und das ist das, wie wir irgendwie unseren Glauben leben, dass wir irgendwie diese Liste haben und denken so, oh, das ist eine lästige Pflicht für uns. Oder oft ist es so, ja, jetzt kommt der Gottesdienstleiter und sagt, hey, lass uns Gott einen großen Applaus geben. Und ich sage, boah, jetzt habe ich schon die ganze Zeit gesungen, jetzt soll ich noch irgendwie Applaus machen, ey. Und vor allen Dingen, wenn jemand mir irgendwie das von vorne sagt, erst recht will ich das gar nicht machen. Und wo ich denke, okay, irgendwie, nee, so sollte das nicht sein. Der Sohn ist motiviert nicht durch eine lästige Pflicht, sondern er ist motiviert durch Liebe. Ich habe gestern gelesen, dass fast 500.000 Leute letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten sind. Und ich glaube, ein Grund ist, dass sie Kirche als lästige Pflicht empfinden.
Oh, jetzt haben sie mir den Kirchenschuh abgezogen. Ich hab da gar nicht. Oh, da hast du den Pfarrer gesehen, der hat sich da irgendwie ein teures Auto wiedergeholt. Das macht ihm einmal mehr Gängel.
Und so sehen wir das Ganze und wir beschweren uns und sagen, okay, ich habe schon genug Stress in meinem Leben. Jetzt brauche ich auch nicht noch die Kirche. Also bleib mir weg mit dem Glauben. Und Leute distanzieren sich. Aber der Sohn ist motiviert durch Liebe. Und eine Bibelstelle, die das so wunderschön malt, diesen Unterschied zwischen Pflicht und Liebe, ist die Geschichte von Martha und Maria im Lukas-Evangelium Kapitel 10, Vers 38. Und da lesen wir Folgendes. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Wer lud Jesus ein und seine Jünger? Martha, okay? Also Martha sagt, hey, Jesus, komm in mein Haus. Und jetzt achte mal Folgendes. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria machte Folgendes. Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.
Jesus, jetzt bist du in meinem Haus gekommen und jetzt sitzt sie einfach da und macht gar nichts.
Das war Martha. Aber überlegt, wer hat Jesus eingeladen? Maria oder Martha? Martha hat ihn eingeladen und sagt, komm in mein Haus. Und jetzt beschwert sie sich, dass ihre Schwester ihr nicht hilft. Und was sie macht, passiv-aggressiv, ist nicht, hey, ne, von wegen, hey, Eike, sag mal der Lena, die soll mich mit anpacken. Lena ist doch auch da, sag doch selber, dass der Lena, dass sie mit anpacken soll. Und so ist es. Und Jesus reagiert wie folgt drauf. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Auch wenn ich jetzt heute Morgen nicht die Bibel lese, dann wird es bestimmt ein ganz komischer Tag und kann mich gar nicht mehr lieb haben. Und ich, nein, entspann dich. Du hast so viele Sorge und bist so in Unruhe wegen so vielen Dingen. Aber notwendig ist nur eines. Und Maria hat das Bessere erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Du kannst dich entscheiden. Du hast die Wahl, wie du dein Glauben leben möchtest. Als Sklave, als lästige Pflicht, oh, ich muss schon wieder dahin. Oder aus Liebe zu sagen, hey Jesus, schön, dass du hier bist. Hey, wie genial ist es, Gott, mit dir diesen Tag zu starten. Nicht einfach durchzurennen, Gott, ich möchte nicht einfach in die Arbeit rein, sondern ich möchte einfach mit dir mal reden. Hey, cool, dass du mich den ganzen Tag nicht alleine lässt, dass du an meiner Seite bist. Wie genial. Sie hat sich für das Bessere entschieden. Und das ist eine Entscheidung. Es ist nicht ein aufoktroyiert, sondern ich kann mich entscheiden, wie ich meinen Glauben lebe. Und Jesus wünscht sich für uns, dass wir an einen Ort kommen, an einen Ort in unserem Glauben, der von Liebe gefüllt ist und nicht von Pflicht. Und schaut euch an, wie Paulus das im Galaterbrief ausdrückt. Er sagt Folgendes, Galater 4, 8 und 9. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah es ganz anders aus. Damals dientet ihr Götter, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Okay, jetzt irgendwas wird dir gefordert, irgendwas muss ich machen. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von neuem dienen und ihr Sklave sein? Ihr sagt, hey, wenn du in diese Pflicht reinkommst, du wirst aus der Pflicht keine Kraft schöpfen, aber aus der Liebe wirst du Kraft schöpfen. Die Liebe gibt dir was. Die Liebe ist etwas, was nicht zurückhält. In einer Übersetzung heißt es vom 1. Korintherbrief, die Liebe gibt den größten Stück des Kuchens. Es ist etwas, was gibt. Liebe gibt, ohne irgendwelche Vorbehalte. Und das ist das, was sich Gott für uns wünscht. Als ihr in der anderen Version wart, in dem anderen Glauben wart, wart ihr Sklaven, ihr hattet einen Meister, ihr wart angestellt. Und hier korrigiert er die Galater und sagt, hey, lasst uns einen anderen Approach an den Glauben haben. Lasst uns Gott besser kennenlernen. Lasst uns eine Beziehung zu Gott haben. Und jetzt die spannende Frage, okay, wenn das Ziel ist, ein Sohn zu sein oder ein Kind Gottes zu sein, wie kann ich Gott kennenlernen? Wie kriege ich das hin, dass Gott nicht nur mein Herr und Meister ist, sondern wie kriege ich das hin, dass ich mich traue, zu dem Gott, dem Schöpfer des Universums, Papa und Vater zu sagen? Und ich habe drei Dinge festgestellt, die mir geholfen haben, wie ich Gott näher kennenlerne als Vater. Und das erste ist, sieh Gott als deinen Vater. Sieh Gott als deinen Vater an. Wenn du zu Gott kommst, im Gebet, im Lobpreis, wie siehst du ihn? Wie bezeichnest du ihn? Wie du Gott siehst, bestimmt deine Beziehung zu ihm. Was du denkst, wie er ist, bestimmt deine Beziehung zu ihm. Es fängt mit deinen Augen an, was du siehst. Matthäus 7, Vers 9 sagt Folgendes. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihm um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm darum bitten? Wieder der Vater im Himmel. Und dieses Bild, was er malt, er hat gute Gedanken von dir. Und Jesus revolutionierte das Bild von Gott in der damaligen Zeit, weil früher die Juden haben sich noch nicht mal getraut, den Namen Gottes auszusprechen, weil so eine Ehrfurcht, so ein Respekt vor Gott gehabt haben. Das war so, oh ja, nicht den Namen Gottes erwähnen, sonst kommt irgendwie ein Blitz aus dem Himmel und ich bin irgendwie weg. Das war die Angst davor. Und er sagt, nein, nein, ihr braucht keine Angst haben, Gott als Gott anzusprechen, sondern ihr dürft sogar, next level Christentum ist, du darfst sogar Vater zu ihm sagen. Das war so, oh, wie kannst du Vater sagen? Hey, was fällt dir ein? Nein, nein. Es ist das, was sich Gott von uns wünscht. Und die Herausforderung ist oft so, wenn du selber einen schlechten Vater gehabt hattest oder vielleicht gar keinen Vater gehabt hattest und das irgendwie auf Gott projizierst. Okay, mein Vater war nie für mich da. Irgendwie ist Gott auch gefühlt nie für mich da. Oder ich hatte gar keinen Vater. Wie kann ich diese Vaterliebe überhaupt empfangen? Oder wenn du durch schwere Zeiten gehst und denkst so, hey, ich dachte, ich bin ein Kind Gott und jetzt passiert mir das. Wie kann das sein? Ne, gute Gaben schenkt der Vater, haben wir gerade gelesen. Und wieso geht es mir gerade so schlecht? Und das war genau das Spielchen, was der Teufel mit Jesus gespielt hat. Wir lesen bei der Versuchung von Jesus, als er in der Wüste war und gebetet und gefastet hat, dass der Teufel kam und immer wieder gesagt hat, wenn du der Sohn Gottes bist, das, was der Teufel versucht hat herauszufordern, war, hey, bist du wirklich Gottes Sohn? Denkst du wirklich, du bist Gottes Sohn? Hey, guck mal, was du gerade durchmachst. Das ist echt eine schwere Zeit. Und das ist das, wo wir genauso herausgefordert sind, wo immer wieder die Fragen kommen. Ja, ist das wirklich so? Ich brauche mal ein paar Leute auf der Bühne. Vielleicht Lea, kommt ihr beide, Basti und Theresa, kommt nach vorne. Und zwar, wir brauchen einen Jesus, deswegen brauchen wir Basti hier vorne. Ihr werdet gleich sehen, wenn ihr noch nicht kennt, dann werdet ihr gleich sehen, warum er Jesus ist. Das, was passiert, ist das Folgende, okay? Wir haben Jesus, ja? Und wir haben Folgendes, wir haben hier ist, stellt euch vor, das ist Gott der Vater und hier bist du, okay? Und hier, was hier dazwischen steht, ist das Gesetz. Was der Teufel immer wieder sagen wird, ist, du möchtest zu Gott dem Vater kommen, aber du bist es gar nicht wert. Du hast es gar nicht verdient. Guck mal, wie viel hast du letzte Woche in der Bibel gelesen? Wie viel hast du gebetet? Hey, du weißt selber, dass das gar nicht reicht. Und die Gedanken, die du hattest, eine Katastrophe. Was du über deine Arbeitskollegen gedacht hast, über einen Chef. Oh Mann, 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 wenn ich das hier abspielen würde vor der ganzen Kirche, du würdest dich in Grund und Boden schämen. Ja, ja, ich weiß das. Das geht gar nicht. Das ist das Gesetz. Und der Vater steht da und denkt so, ja, aber ich will dich haben. Aber dann kommt Jesus und sagt, hey, ganz ehrlich, der Teufel will das Gesetz reinspringen und Jesus bringt sich dazwischen und drückt das Gesetz zur Seite. Und das, was jetzt steht, ist eine Verbindung. Vielleicht streckst du deine Hand immer aus, so an beide Seiten, wie eine andere Seite auch noch so, zack, eine Hand da, fantastisch. Das, was passiert in dem Moment, er ist Jesus, volle Kanne ist der Jesus hier. Das, was passiert ist, das Gesetz tritt in den Hintergrund und das, was möglich ist durch Jesus Christus, dass er sagt, hey, es geht nicht darum, was du alles machst, sondern es geht darum, was ich bereits gemacht habe, um den Weg frei zu machen. Und der Teufel wird immer kommen, ja, nee, nee, aber warte mal, ich habe gesehen, was sie gemacht hat. Und Jesus kommt dann, nee, pass mal auf, geh mal nach hinten, ist alles in Ordnung. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Erstens sieht das richtig cool aus und zweitens ist es ein wunderbares Bild, was Gott sich für uns gedacht hat. Vielen Dank. Und die Herausforderung für uns ist, wenn wir das sehen, ist, dass wir manchmal mega frustriert sind, weil ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker, okay? Mein Papa war Polizist, es ging nach Regeln, okay? Gesetz und Ordnung muss hier herrschen. Und meine Herausforderung ist, dass ich bei dem das immer nicht in mein Herz bekomme. In meinem Kopf weiß ich das, okay? Jesus ist gut, Jesus hat mich lieb und es geht nicht um Gesetz, aber es rutscht nicht in mein Herz irgendwie rein. Und das ist so ähnlich wie Minigolf spielen. Habt ihr schon mal Minigolf gespielt? Und es gibt so ein paar Stationen, die sind mega easy. Ne? Schlägst du an und alles funktioniert. Und dann, ich glaube, das ist immer das letzte Loch. Das letzte Loch, kennt ihr das, wo dann hinter noch so ein Auffangnetz ist, weil die wissen, dass der Ball sowieso irgendwie da hinten geht. Also wenn ihr keine Kinder habt, spätestens dann werdet ihr Minigolf spielen gehen. Und das Frustrierende ist, du bist da am letzten Loch, du warst richtig gut, und dann schlägst du ab und du triffst dieses Ding da nicht. Und so fühlt sich manchmal der christliche Glauben an. Ich habe so oft versucht und so oft versucht und irgendwie kriege ich es nicht hin. Und irgendwann denkst du, trag einfach eine 6 ein und das passt schon. Und so leben wir unseren Glauben. Dass wir frustriert sind und denken, ich krieg's sowieso nicht hin. Und Jesus kommt da rein und sagt, hey, ganz ehrlich, wenn meine Kinder am letzten Loch sind, sage ich, pass mal auf, geh mal zur Seite, Papa macht. Und dann stelle ich mich hin und ich bete, dass ich treffe. Und das dürfen wir für unser Leben in Anspruch nehmen. Dass wenn wir es nicht hinkriegen, boah, ganz ehrlich, mein Chef, ich könnte ihn zum Mond schießen, ich könnte keine Ahnung was machen, ich könnte, Gott sei Dank, hey, geh mal zur Seite. Lass mich mal machen. Lass deinen Vater im Himmel mal machen. Sieh Gott als deinen Vater. Er ist nicht nur dein Herr, er ist nicht nur dein König, er ist nicht nur dein Retter, sondern das, worüber sich am meisten freut, ist, wenn du ihn Vater nennst. Das Zweite ist, komm zu Gott durch Beziehung, nicht durch Regeln. Überall gibt es Regeln, überall gibt es Gesetze. Ich bin mal in eine Kirche gegangen und die hatten überall Verbote stehen. Okay, hier bitte nicht die Schirmständer hin tun, hier bitte nicht das machen, hier bitte nicht rauchen und da bitte das nicht machen. Du kommst rein und siehst nur Verbotsschilder. Und so ist auch überall das Verbot. Alles hier, überall, ich lese die Bibel und denke, überall in der Bibel steht, was ich nicht machen darf. Und wenn du das hast, dann lebst du deinen Glauben aus den Regeln und der Verpflichtung und nicht aus Beziehung. Bei uns in der Familie gibt es auch Regeln. Wir haben Regeln, dass wir gemeinsam essen, dass wir gemeinsam anfangen. Wenn mir jemand schon früher aufstehen möchte, fragt er, hey, darf ich schon aufstehen? Wir haben Regeln, wenn es um Geld gibt. Es gibt Taschengeld bei uns und dann ist geregelt, was sie selber kaufen müssen und was wir als Erwachsene, als Eltern kaufen. Und ab und zu passiert es, dass die übernatürliche Gunst des Vaters auf meine Kinder kommt. Und zwar, wenn ich in die Stadt muss, um was zu erledigen und ich frage, hey, möchte einer von euch mitkommen? Und eins meiner Kinder sagt, ja, ich komme mit. Wir wissen zwar nicht warum, aber Papa, wohin geht's? Ah, ich komme einfach mit. Und dann denke ich so, hey, der Hammer. Die will einfach mit mir zusammen sein und will einfach mit mir in die Stadt fahren und möchte mir einfach helfen. Habe ich irgendwelche Kisten, die Pakete, die ich abgeben möchte? Hey, Papa, ich helfe dir beim Tragen. Und dann laufen wir durch das Geschäft so lang und dann sieht sie irgendwie ihre Prinzessin in Zeitung und sagt so, oh, cool, die ist, guck mal, Papa. Und ich so, hey, nimm mit, gar kein Problem, bezahle ich. Aber das, was passiert ist, mein Herz wird weich, wenn meine Kinder nicht kommen und sagen, hey Papa, das Taschengeld ist mal wieder fertig und Papa, eigentlich müsstest du, wo ich denke, eigentlich muss ich gar nichts. Ich bezahle die Miete hier, ich bezahle deine ganzen Sachen, ich habe deine ganzen Anziehsachen bezahlt, ich habe dein Bett bezahlt. Eigentlich muss ich gar nichts, aber weil ich dein Vater bin, ich will, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du nicht mit kaputten Klamotten zur Schule gehst, ich will, dass du coole Klamotten hast, ich will, dass es dir gut geht. Das ist das Herz des Vaters. Und so ist der Herzschlag Gottes für uns. Er möchte, dass es uns gut geht. Johannes 5, Vers 39 und 40 sagt folgendes: Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden, aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Das Ziel von Bibellesen ist nicht, Bibel gelesen zu haben. Das Ziel ist, Jesus zu finden. Das Ziel von Gebet ist nicht, Gebete zu haben, sondern das Ziel von Gebet ist, eine Beziehung zu Gott zu haben. Das Ziel von in einem Dream Team mitzuhelfen ist nicht, dass ich irgendwie meine christliche Pflicht erfüllt habe, sondern Beziehung zum Vater zu haben. Das Ziel vor unserem christlichen Glauben ist nicht, dass wir etwas für Gott tun, sondern dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und die Gemeinschaft macht alles viel, viel schöner. Ein Freund von mir arbeitet für so eine exklusive Travel Agency. Der verkauft Luxusreisen nach Australien. Und er hat mir erzählt, das, was er machen muss, was sein Beruf ist, er muss Dinge testen, wie ein Hubschrauber-Rundflug über Melbourne oder im Great Barrier Reef schnorcheln gehen, in den schönsten und luxuriösten Hotels sein. Und er sagte, ganz ehrlich, beim letzten Mal, als er zurückkam, sagte er, hey Stefan, ganz ehrlich, irgendwie war es nicht wirklich erfüllend, weil ich alleine da war. Er sagte, hätte ich meine Freundin, meine Frau dabei gehabt, es wäre viel schöner gewesen. Genau das Gleiche passiert in unserem christlichen Glauben. Bibel lesen ohne Gott? Okay, habe ich halt drin gelesen. Ne? Beten ohne Gott? Habe ich halt gemacht. Aber wenn Gott dabei ist, wenn wir das gemeinsam erleben, wenn wir gemeinsam in den Hubschrauber drin sitzen, wenn wir gemeinsam schnorcheln gehen, wenn wir es gemeinsam teilen, das, was passiert ist, wir gehen gemeinsam durchs Leben und der christliche Glauben wird auf einmal ein Abenteuer, was ich teile mit meinem himmlischen Vater. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen, damit ich ein Ende finde hier. Mein letzter Punkt ist, ist der folgende: Wie kann ich eine tiefere Beziehung zu Gott als meinem Vater haben? Gebe Gott dein ganzes Herz. Gehe all in mit Gott. Eine Beziehung funktioniert nicht mit halbem Herzen. Ich weiß nicht, für alle Jungs, ich weiß nicht, wenn du mal versucht hast, hast irgendein Mädel gefunden, hast gesagt so, hey, irgendwie, ich weiß noch nicht, ob was mit uns wird, aber so ein bisschen bin ich an dir interessiert, dein Körper ist ganz cool, aber ey, wenn du den Mund aufmachst, lass den einfach lieber zu, so, ne, das reicht schon. Ich will nur die Hälfte von dir. Alle Frauen würden sagen, ganz ehrlich, talk to my hand, kein Interesse. Eine Beziehung mit halbem Herzen funktioniert nicht. Das Gleiche ist im christlichen Glauben. Ja, ich habe ein bisschen so probiert, so ein bisschen mit einem Fuß drin. Und habe gedacht, wenn es nicht funktioniert, dann lass es lieber sein. Nee, das Beste, was wir machen können, ist mit dem ganzen Herzen reinzugehen, mit dem ganzen Herzen Gott zu suchen. Jeremia 29 sagt Folgendes: Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Mit ganzem Herzen sollen wir Gott suchen. Lass uns Menschen sein, die mit ganzem Herzen Gott suchen, in seiner Nähe sind. Und wir werden merken, dass sich die Herangehensweise komplett verändert. Ich möchte schließen mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, vielleicht kennt ihr auch nicht. In der Geschichte vom verlorenen Sohn geht es darum, dass ein Sohn von seinem Vater das Erbe fordert und sagt, hey Vater, ich kann nicht warten, bis du tot bist, deswegen, ich möchte das Leben genießen, ich möchte Party haben, ich möchte einfach Spaß im Leben haben. Hier zu Hause ist okay, aber ich fühle mich hier irgendwie, du bist hier der Vater und du kontrollierst immer alles und so, ich möchte meine Erlebnisse machen. Und so geht der Sohn und verprasst, die Bibel sagt, er verprasst sein ganzes Erbe. Mit irgendwelchen Partys, mit irgendwelchen Prostituierten, er haut alles einfach raus, bis er feststellt, dass er überhaupt nichts mehr hat. Und er an den Punkt kommt, dass keiner etwas mehr mit ihm zu tun haben möchte. Weil er dachte, mit seinem Geld könnte er sich Beziehung kaufen. Mit seinem Geld könnte er sich Freunde kaufen. Und stellt fest, dass er einsam und alleine ist. Und er kommt zurück zum Vater und sagt, hey Vater, ich weiß, ich habe echt Mist gemacht. Mach mich zu deinem niedrigsten Sklaven in deinem Haus. Und so ist es, wie wir oft unseren christlichen Glauben leben. Hey Stefan, du weißt gar nicht, was ich alles in meinem Leben schon angestellt habe. Gegen was für Gebote ich alle verstoßen habe. Ich bin es gar nicht wert, ein Kind Gottes zu sein. Ich möchte lieber ein Sklave sein, ich habe es nicht verdient. Und das, was der Vater macht, ist, er schmeißt die Rede beiseite und nimmt den Sohn einfach in den Arm, obwohl er nichts für den Vater getan hat. Das, was der Vater tut, ist, er schenkt ihm seine Liebe, nicht aufgrund von dem, was er getan hat, sondern aufgrund der Liebe, die der Vater zu seinem Sohn hat. Und dann sagt er, hey, zu seinen Dienern, schlachtet ein Kalb, lasst uns eine Party feiern. Und das Interessante ist, das war ein Kalb, das sie geschlachtet haben. Das war nicht irgendwie so ein Kaninchen oder so oder irgendwie ein Hühnchen. Er hat ein Kalb geschlachtet. Der Gedanke dahinter war, wenn du ein Kalb schlachtest, hast du nicht nur eine Party mit der Familie, du hast eine Party mit all deinen Bekannten, Verwandten, Nachbarn. Kommt alle zusammen. Lasst uns feiern, dass mein Sohn, der verloren war, wieder zu Hause ist. Ich habe so eine große Liebe und ich möchte das feiern mit all dem, dass ich stolz bin auf meinen Sohn. Und sie feiern diese Party und der Sohn kann es nicht begreifen. Hey, ich habe so viel Mist gemacht und obwohl ich mich noch nicht mal gewaschen habe, nimmt mich der Vater in den Arm und schenkt mir seine Liebe und dann feiert er eine Party und er schämt sich nicht für mich, sondern er ist stolz auf mich, dass ich wieder da bin. Und das ist vielleicht ein Punkt, dass du heute lernen darfst, dass egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, was du getan hast, du bist ein Kind Gottes und Gott ist mega stolz auf dich. Vielleicht hat es nie dein irdischer Vater gesagt. Vielleicht hast du immer nur gehört, was du nicht kannst. Aber heute Morgen sagt dir Gott, dein liebender Vater, dass er stolz ist auf dich. Aber dann gibt es die andere Seite. Dann gibt es den älteren Bruder, der immer zu Hause war, der sich an alle Regeln gehalten hatte. Beim älteren Bruder war es so, er kommt nach Hause und dann lesen wir in der Bibel, schon von Weitem hört er die Musik und er denkt so, boah, endlich. Weißt du, ich habe die ganzen Jahre für zwei gearbeitet, war er der Härteste. Ich habe so wie ein Sklave hier im Haus gearbeitet. Endlich feiern sie mal eine Party für mich. Wie genial, eine Party für mich. Denkst du, genial. Und hey, mein Lieblingssong. Er geht, wow. Okay, gut. Hey, ich muss mich umziehen. Hey, zu einer guten Party, aber nee, dann merken die, dass ich nicht überrascht bin. Also, ich muss lernen, überrascht zu sein. Oh, eine Party für mich. Oh, damit habe ich ja gar nicht geredet. Das ist ja der Hammer. Oh, das tut aber so gut. Und so kommt er näher an das Haus und dann sieht er einen der Diener und sagt so, hey, was passiert denn da gerade? Ja, dein Vater macht eine Feier. Oh, eine Feier. Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Das ist ja der Hammer. Ja, eine Feier für deinen kleinen Bruder. Was? Für meinen kleinen Bruder? Der, der abgehauen ist, der den Mist gemacht hat? Ich war hier zu Hause. Ich habe hier gearbeitet. Ich habe das verdient. Und er dachte, seine Performance bringt ihm die Party. Und das ist die andere Seite, wie wir unseren Glauben leben. Die einen denken, oh, ich bin es nicht würdig, ich habe es nicht verdient. Und die anderen denken, ich habe doch die ganze Zeit gebetet. Ich habe doch die ganze Zeit in der Bibel gelesen. Und der kriegt jetzt den Job. Der ist ein Heide. Der ist ein Sünder. Ich habe es verdient. Gott, ich habe das doch gemacht. Ich habe doch die Party verdient. Ich habe die Gehaltserhöhung verdient. Und wir denken, unsere Performance bringt uns die Party. Es ist oft leichter, Rebellion zu erkennen, als Religiosität zu erkennen. Rebellion ist, guck mal, wie der riecht. Der hat gestern Nacht noch echt eingekippt. Und guck mal, was der geraucht hat. Das riecht man. Das war nicht nur Zigaretten, das war irgendwas anderes. Rebellion kann man ganz schnell erkennen. Aber Religiosität, das sind die Leute, die jeden Sonntag in der Kirche sind. Das sind die Leute, die schon den 50. Bibelleseplan angefangen haben. Die in drei Teams dienen sonntags. Weil ich möchte mir meine Party verdienen. Wenn ich in den Himmel komme, oh, die werden Fanfaren auffahren, die werden meine Favorite Songs spielen. Ein Zeichen, dass du nach dem Gesetz lebst, ist, wenn du deine Freude verloren hast am Glauben. Weil du das, was du gemacht hast, um dir Liebe zu verdienen. Du hast dich wie ein Sklave an all die Gebote gehalten. Aber das ist nicht das, was sich Gott für dir wünscht. Ein Zeichen, dass du religiös bist, dass du nach dem Gesetz versuchst zu leben, ist, dass du dich vergleichst mit anderen Leuten. Der ältere Bruder vergleicht sich. Der will erstmal zur Party nicht gehen. Und alles, was er anfängt, ist zu sagen, hey, hast du nicht gesehen, was der gemacht hat? Und, ganz ehrlich, für mich hast du noch nicht mal einen Ziegenbock geschlachtet. Aber für den machst du das. Wenn du in Religiosität drin bist, wirst du dich ständig vergleichen. Ja, der macht das und der darf das machen. Wieso hat der jetzt geprägt? Wieso darf der jetzt das machen? Wieso darf der jetzt das machen? Es ist ständiger Vergleich. Und Religiosität erkennst du, wenn du dich abwendest von anderen Leuten und sie verurteilst. Aber die Reaktion vom Vater war bei beiden die gleiche. Der Vater lief dem verlorenen Sohn entgegen und der Vater kommt aus der Party raus und geht zu dem älteren Bruder und sagt, hey, ganz ehrlich, ich hab dich lieb, lass uns reingehen, denn alles, was mir gehört, gehört dir. Und wir sind verloren in dem Erarbeiten und Gott sagt uns heute Morgen, ganz ehrlich, du brauchst dir nichts erarbeiten. Meine Gnade und meine Liebe, sie gehören dir schon. Jetzt da, wo du stehst. Und wenn ich dieses ganze Kapitel zusammenfassen würde, würde ich zusammenfassen mit dem Statement, Beziehung verändert alles. Beziehung verändert alles. Gott ist kein schizophrener Vater im Himmel, wo du denken musst wie so eine Blume. Nee, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Nein, nein. Über alles, er liebt mich, 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 er liebt mich. Es gibt diesen Spruch, wenn Gott einen Kühlschrank hätte, dann würde dein Bild dran hängen. Absolut. Du bist Gottes favorite Kind. Und ich wünsche mir, dass wir genau zu diesem Punkt kommen, dass wir das verstehen. Dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, einfach gehorsame Menschen zu sein, sondern dass wir verstehen, dass wir geliebte Kinder, Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir einen Vater im Himmel haben, der stolz auf uns ist, dass wir einen Vater im Himmel haben, der sich freut, wenn wir sagen, hey Papa, einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht können wir für einen Augenblick die Augen schließen. Und ich möchte heute Morgen beten für all die, die vielleicht so wie der ältere Bruder verloren sind in der Arbeit für Gott. Und du die letzte Zeit nur damit beschäftigt warst, dir deine durch Performance die Liebe Gottes zu erarbeiten. Und ich möchte dir heute Morgen einfach zusprechen, dass Gott dir sagt, dass er dich liebt, dass er stolz auf dich ist. Und dass alles, was er hat, dir gehört. Du brauchst dir deine Liebe nicht zu erarbeiten und nicht zu verdienen. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und ich bete Gott, dass du gerade jetzt kommst und diese Lasten von Gesetzlichkeit, diese Lasten von Geboten von unseren Schultern nimmst. Gott, wir wollen zu dir kommen. Wir wollen unseren Glauben nicht aus Verpflichtung leben, sondern aus Beziehung zu dir. Und ich bete, dass du uns eine neue Offenbarung schenkst, dass du nicht nur unser Retter bist, unser König bist, sondern dass du unser liebender Vater im Himmel bist. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus Christus noch nie zuvor persönlich kennengelernt hast, weil alles, worum es geht, ist, Beziehung verändert alles. Vielleicht sagst du, ja, ich bin christlich aufgewachsen und ich bin auch regelmäßig in die Kirche gegangen, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus ist irgendwie der Gott im Himmel, der König der Könige, aber er ist nicht dein Vater. Dann möchte ich dir heute Morgen diese Einladung aussprechen, das, worüber Paulus geschrieben hat, wo er sagte, dass Gott uns den Geist der Sohnschaft geben möchte und dass wir sagen dürfen, aber Vater, Papa im Himmel, danke, dass du mich liebst. Und wenn du das erleben möchtest, die Liebe Gottes, die dein Leben für die Ewigkeit verändern kann, dass du aus einem Druck herauskommst, zu performen in einem Leben, in einer Freiheit und einer Liebe, wie du sie noch nie zuvor erlebt hast, dann möchte ich dir heute Morgen diese Gelegenheit geben. Und während alle Christen heute Morgen anfangen zu beten für all die Leute, die heute Morgen hier sind und diese Liebe noch nicht erlebt haben. Das ist nicht, weil ich jetzt hier vorne stehe oder gleich ein tolles Gebet beten werde, sondern es geht darum, dass Gott heute Morgen hier ist und er möchte etwas in deinem Herzen tun, was er nur tun kann, die eine Freiheit schenken, die deine Liebe, seine Liebe schenken, die alles Natürliche übersteigt, dein Leben für die Ewigkeit verändern wird. Wenn du das erleben möchtest, möchte ich einladen, gleich, wenn ich bis drei gezählt habe, kurz die Hand zu heben. Wir werden nichts Komisches machen, sondern ich werde einfach da, wo du bist, möchte ich gemeinsam mit dir beten. Wenn du diese Liebe brauchst, die du noch nie zuvor erlebt hast, wenn bisher Gott ein fremder Gott irgendwo im Himmel war, eine Religion, aber keine Beziehung zu ihm, du heute Morgen sagst, ja, ich entscheide mich heute Morgen zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, mit all der Gnade und Liebe damit zusammenhängt, möchte ich dir einen Augenblick Zeit geben, dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst. Und alle Augen sind geschlossen. Aber da, wo du bist, wenn ich bis drei gezählt habe, heb ganz kurz die Hand. 1, 2, 3. An dem Ort, wo du bist. Dankeschön. Noch jemand hier? Fantastisch. Herr Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und Gott, ich bete, dass du jetzt gerade kommst. Und dass du ein Werk in unserem Herzen tust, was du tun kannst. Unser Leben einen Neustart zu geben, uns Freiheit zu schenken von der Vergangenheit. Ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, siehe, ich mache alles neu. Und ich danke dir, dass die Vergangenheit abgeschnitten ist und ein neuer Start beginnt, dass wir dir nachfolgen, Jesus Christus, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen, nicht aus den Geboten heraus, sondern aus einer persönlichen Beziehung. Und wir merken, wie unser Leben eine neue Ausrichtung bekommt. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Können wir den Leuten, die gerade diese Entscheidung getroffen haben, einen riesengroßen Applaus geben? Einen riesengroßen Applaus. Lass mal richtig Gas geben.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!